Lernraum Berlin funktioniert seit 4 Wochen schon nicht.
Die Online-Plattform,
ja. Hohn. Es ist ein Hohn, was hier passiert, dass 2/3 der Gesundheitsämter immer noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind und überhaupt nicht vernetzt sind. Das kann doch alles nicht sein. Alles geht hier vor den Hund. Und alles, was wir über Jahre aufgebaut haben, ist für die Katze. Kein Covid, das kann aber übrigens jeder einfach nicht testen. Wissenschaftler, wo habe ich seinen Namen? Physiker Janir Bayam. Ist das ein Wissenschaftler oder nennt man sowas heutzutage Schwurbler? Dieser Neubauer.
Ach, das deutsche Gesicht von unserer...
Wo sind die eigentlich?
Bonus meines Teams von Lufthansa. Die Jungs sind auf der richtigen Seite.
Basta Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Folge 72, Donnerstag, der 28. Januar. Mein Name ist Benjamin Golmer, hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir feiern heute ein Jahr Corona in Deutschland. Ein Jahr Herumwurschteln der Politik, ja, und auch ein Jahr teils völlig undifferenzierter Berichterstattung von etablierten Medien. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Und wir befinden uns natürlich weiterhin im Lockdown. Also nach meiner Zählung ist das bereits Lockdown Nummer 5. Andere sprechen allerdings vom zweiten Lockdown. Auf jeden Fall ist das eine Art kalter Krieg gegen das Virus. Und die Frage ist, wer gibt zuerst auf? Das Virus oder die menschliche Psyche? Was wir Ihnen aber versprechen können, wir blicken heute auf die neuen Waffen der Bundesregierung. Und Frau Dr. Merkel möchte die ja immer schärfer schalten.
Ja, den Kalten Krieg, den lassen wir aber mal lieber in den 70ern und 80ern. Das ist übrigens auch ungefähr die Zeit, aus der ja die Materialien des Gesundheitsamtes entspringen. Die deutschen Gesundheitsämter, wir kennen, wie sie ausgerüstet sind. Ja, und um die jetzt zu entlasten, da sind in den vergangenen Wochen 2 Initiativen entstanden, die wir heute mal ganz kritisch hinterleuchten wollen.
Keine Faxen, oder vielleicht doch. Also der eine Vorschlag, der stammt aus der ultralinken Ecke oder der nennt sich Zero Covid. Da haben sich sehr interessante Prominente hinter versammelt. Und dann ist etwas, was wir vielleicht eher als Team Wissenschaft bezeichnen möchten. Das ist die No-Covid-Initiative. Was genau dahinter steckt, wie praktikabel das eigentlich aus unserer Sicht ist, das alles werden Sie hier erfahren und wir werden das beleuchten. Schon mal so viel, egal ob Zero oder No-Covid, härterer Lockdown kommt auf jeden Fall.
Na herrlich. Widmen wir uns vorher etwas fröhlicheren Sachen, nämlich Ihrem Zuschauerfeedback. Machen wir ja zu Beginn immer sehr gerne. Unsere Adresse ist auch weiterhin bastaberlin@snanews.de.
Nochmal langsamer. Es gibt manche, die das in der Schnelle nicht mitbekommen. bastaberlin@snanews.de. Ansonsten einfach jetzt mal kurz auf Pause drücken und dann kann man die abschreiben.
So ist es. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Zuschriften, die da kommen. Auch nach der letzten Folge wieder sehr viel eingetrudelt. Wir lesen jede E-Mail, das sagen wir auch immer wieder, das stimmt auch. Nur wenn es ums Zurückschreiben geht. Bitte nicht traurig sein, wenn da dann eben mal keine Antwortmail kommt.
Ja, ansonsten müssten Marcel und ich theoretisch so locker 2 Tage uns ausführlich mit E-Mails beschäftigen und die dann beantworten. Das ist im Moment nicht möglich. Beispiel, wir waren diese Woche im Bundestag. Nächste Woche planen wir eine Live-Sendung. Dann wollen wir einen anderen Videodreh machen. Dann haben wir die Basta Berlin-Sendung, Radio, du schreibst. Es ist halt doch ein bisschen viel zu tun. Bitte nicht böse sein. Die Antworten bleiben nicht auf der Strecke. Und auch, dass wir heute No-Covid, Zero-Covid machen, das geht auch auf Ihre Mail zurück.
So ist es. Wir lesen jede E-Mail und so flatterte am späten Dienstagabend eine E-Mail bei uns im Postfach ein und ich schaute gerade Fernsehen und guckte so aufs Handy. Normalerweise nach Feierabend mache ich das sehr sporadisch und die E-Mail, die war zugegeben auch sehr lang, aber die hat mich doch sehr beeindruckt. Sehr toll wurden da verschiedene Sachen beschrieben. Ich habe das auch meiner Frau vorgelesen und das war auch völlig klar, dass wir zumindest Auszüge davon heute nochmal vorlesen wollen. Vielleicht machen wir das in einem anderen Format dann entweder am Montag in unserer Live-Sendung oder wir schauen mal, aber diese E-Mail braucht Platz, da sind wir uns einig.
Auszüge davon gibt es aber jetzt schon. Sie stammt von Sebastian. Er ist klinischer Psychologe mit einer Zusatzausbildung zum Logopäden. Er arbeitet in einem kleinen Akutkrankenhaus in Ostdeutschland. Komplette Mail sprengt den Rahmen, aber wir wollen uns das mal genauer anschauen, worum es da ging. Er schreibt von hoffnungslos unterbesetzten Stationen und auch von seiner eigenen Corona-Erkrankung.
Ja, Sebastian ist überzeugt davon, dass SARS-CoV-2 ansteckender als eine normale Grippe ist, denn das Krankenhaus dort und auch die Kollegen, die waren teilweise so überlastet und auch teilweise selbst erkrankt, sowas kannte man vorher einfach nicht. Aber Sebastian kritisiert eben auch massiv die Kampagnen von Presse und Politik, die aus seiner Sicht nur Panik schüren würden. Zitat: Eine alte Dame, 86, war nach einer überstandenen Corona-Erkrankung von neu auftretender Übelkeit so erschrocken, dass sie aus ihrer Einrichtung wieder ins Krankenhaus zurückverlegt werden musste. Sie hatte große Angst, sich wieder infiziert zu haben. Mit den objektiveren, weniger panischen Informationen aus Kanälen wie ihrem kann man sich dann im Kittel hinstellen und mit der Autorität des Mediziners sagen, dass eine neuerliche Infektion nach einer überstandenen sehr unwahrscheinlich ist, was sie etwas beruhigte. Sie helfen also nicht nur bei der Bekämpfung meiner, sondern auch der Ängste meiner Patienten. Danke dafür.
Gern geschehen. Das klingt echt klasse. Und was Sebastian auch beschrieben hat, sind die sogenannten Kollateralschäden. Und die würden jetzt in einer Häufigkeit auftreffen, die ihn wirklich erschüttern würden. Da heißt es, ältere Damen, deren Gelbsucht eventuell den Kindern aufgefallen wäre, hätten sie nicht nur telefonischen Kontakt gehabt. Ein arbeitsloser, völlig vereinsamter Mann, der seine Isolation mit 1,5 Flaschen Schnaps am Tag bewältigt hat. Ein junger Familienvater, der 7 Wochen versucht, einen Arzt zu finden, um seine unaushaltbaren Rückenschmerzen zu behandeln, zweimal aus der Rettungsstelle geschickt wird, da die Schmerzen ja nicht akut aufgetreten waren und die sich dann als Wirbelsäulenmetastasen herausstellen.
Ja, wie gesagt, wir werden die E-Mail von Sebastian an anderer Stelle nochmal ausgiebiger behandeln und auch den Kontakt mit Sebastian aufnehmen. Denn das war wirklich sehr bereichernd. Sehr vielen Dank dafür.
Dann geht's weiter in Bayern. Also in Bayern scheinen wir im Moment besonders viele Zuschauer zu haben.
Söderland, Grüße gehen raus.
Wegen des Söder-Unsers in der Weihnachtssendung, könnte schon sein.
Kann natürlich sein.
Also Walter aus Augsburg hat geschrieben am Dienstag: Vorab vielen Dank für eure tolle Berichterstattung. Ich sehe euch regelmäßig und habe euch auch schon weiterempfohlen. Hier ein paar für euch vielleicht interessante Informationen.
Ja, und es folgten einige interessante Tabellen, die zum Beispiel zeigen, dass ein harter Lockdown in anderen europäischen Ländern nachweislich nicht zu weniger sogenannten Corona-Toten geführt hat. Das hatten wir hier bei Basta Berlin ja auch schon mehrfach anhand von Zahlen so belegt. Und auch folgende Grafik hat er uns gesendet.
Und da geht es um Krankenhäuser, die in Deutschland seit Beginn der Corona-Zeit in 2020 eigentlich geschlossen wurden. Ganze 17 Stück sind das, die dicht gemacht wurden. Das ist mehr als in den Jahren zuvor. Und laut unserer Recherche sind dabei weit über 2000 Betten weggefallen, außerdem 4000 Stellen. Wie war das noch gleich mit dem Bettenmangel während Corona?
Ja, richtig. Vielen Dank auch für diese Zusendung. Und dann hatten wir Ihnen diese Woche ja auf unserem Telegram-Kanal Basta Berlin eine Frage gestellt, was Sie eigentlich von No-Covid halten und ob Sie da eventuell auch Material für uns haben. Auch da ist eine Menge bei uns eingetrudelt. Fließt viel auch heute in diese Sendung davon mit ein. Herzlichen Dank. Und zu Beginn haben wir eine E-Mail davon jetzt mal rausgepickt.
Isabel Wars, sie schreibt: Ich glaube, sehr viele Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir ohne Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze, Viren gar nicht überlebensfähig wären. Diese Mikroben leben mit bzw. in unserem Körper. Tatsächlich übersteigt die Zahl dieser Lebewesen unsere Anzahl an körpereigenen Zellen. Sowas sollte man mal Menschen erzählen, die jetzt anfangen, unser Leben steril machen zu wollen, von wegen Zero Covid und so.
Ja, richtig. Man kennt es ja übrigens auch, ist ja lange bewiesen, dass Kinder, die zum Beispiel auf dem Land aufwachsen, generell weniger Allergien und so weiter entwickeln, als welche, die vielleicht steril in der Stadt aufgewachsen sind. Das aber jetzt nur am Rande.
Kommt auf die Stadt an, wie steril das da ist.
Das stimmt. Auch schreibt Isabel, dass wir in wirklich verrückten Zeiten leben, in der die Spaltung der Gesellschaft eben immer weiter zunimmt. Aber es gäbe eben nicht nur die eine Wahrheit, genauso wenig wie es eben nur schwarz oder weiß gibt. Vielen Dank für diese Zahlen, denen schließen wir uns so an.
Absolut, und das bringt uns jetzt zur Politik. Was ich übrigens diese Woche gesehen habe auf Twitter: Die Rautenkanzlerin hat einen Rechtsanwalt gefunden, der sie nachmacht, und zwar Rechtsanwalt Steinhöfel. Der hat es damit in die Tagesschau oder Tagesthemen geschafft. War eine Gerichtsverhandlung, wo Steinhöfel mal wieder irgendein Verfahren gewonnen hat. Der gewinnt ja fast alles, was er annimmt. Und da war da also ein Kameraschwenk durch den Gerichtssaal, da siehst du die Richter mit Maske und dann steht Steinhöfel ohne Maske und mit der Raute und grinst in die Kamera. Ich sehe so, wieder richtig abgeliefert. Ja, die sogenannte Rautenkanzlerin, die spaltet natürlich ebenfalls. Die einen sind begeistert von ihrer, Krisenperformance und die anderen nun ja eher nicht.
Ja, und dann schauen wir doch mal, was so auf uns zukommen wird in den folgenden Wochen und Monaten. Denn leider häufen sich ja die Anzeichen dafür, dass die Lockdown-Maßnahmen, unter denen wir alle zurzeit natürlich zu leiden haben, nicht nur verlängert, sondern auch noch verschärft werden. Für uns nicht unbedingt eine große Überraschung, eher bittere Realität. Und da stellt sich natürlich die Frage, was könnte denn überhaupt noch verschärft werden?
Na, wie wäre es denn mit der richtigen Ausgangssperre? Mhm. Also tatsächlich Ausgangssperre von 21 bis 4.30 Uhr. Schauen Sie mal in das niederländische Modell rein, wie genau das da funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass der ein oder andere damit nicht so einverstanden gewesen ist. Und Beispiele für diese ein oder anderen haben wir bei der Deutschen Welle gefunden.
Hier in Eindhoven kocht die Wut über gegen die neue nächtliche Ausgangssperre. Die erste seit 75 Jahren. Randalierer zünden Autos an. Sie zerstören Geschäfte und verwüsten den Bahnhof.
Ja, das sind die offiziellen Bilder aus Eindhoven. Vor allem junge Menschen zeigen da eben ihre Wut über die Ausgangsbeschränkung. In zahlreichen niederländischen Städten kommt es auch seit Tagen immer wieder zu Krawallen. Da sieht man auch kleine, selbstgebastelte Bomben und angezündete Müllcontainer, alles dergleichen. Welche Bilder man in den etablierten Medien allerdings so wenig oder auch gar nicht sieht, das ist, dass auch die Polizei ihrerseits wiederum mit großer Gewalt reagiert.
Ja, zart beseitigte, jetzt mal 13 Sekunden die Augen schließen. Ja, ich muss sagen, bei dem Video war ich mir nicht so ganz sicher, ob wir es senden sollen. Du hast dafür entschieden, ich fand es dann auch in Ordnung. Also das ist natürlich das Gegenteil von beregnen. Das können Wasserwerfer halt auch, wenn sie das möchten. Ist natürlich immer schwierig, dieses Videomaterial dann auf Echtheit zu überprüfen, mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist in dieser Woche sehr häufig aufgetaucht. Wir gehen davon aus, dass es aus den Niederlanden kommt. Und diese Spirale der Gewalt, die sich da mindestens 3 Tage abgezeichnet hat, die war schon wirklich sehr beängstigend.
Ja, ich meine, solche Bilder können ja eigentlich seitens der deutschen Politik hierzulande nicht gewollt sein, weil wir uns eben auch in einem Wahljahr befinden, in einem Superwahljahr sogar. Andererseits wurden ja die Ausgangssperren in den vergangenen letzten Monaten in verschiedenen Bundesländern bereits so umgesetzt. Also Bayern haben wir da, Baden-Württemberg, Sachsen auch. Eine deutschlandweite Ausgangssperre, die wäre also durchaus denkbar.
Man kann natürlich noch verschärfen. Also was könnten wir machen? Wir könnten dieses Homeoffice-Gebot zu einer Homeoffice-Pflicht machen. Wir könnten damit dann also auch die Arbeitgeber ein bisschen verärgern. Aber wir könnten uns natürlich auch weiterhin am Volke halten und den privaten Vergnügungen unseres Volkes ein bisschen den Riegel vorschieben. Es ist noch möglich. Lass uns gucken, welches Potenzial da noch ist.
Ja, eine Menge Potenzial. Denn unsere Bundeskanzlerin, der gefällt es so ganz und gar nicht, dass doch noch so viele Menschen partout nicht in den eigenen 4 Wänden bleiben wollen. Erholung? Pah! Homeoffice ist ja wohl Erholung genug. Kurzarbeit ja sowieso, da machen sie ja überhaupt nichts. Und wenn dann auch noch die Kinder zu Hause bleiben müssen, Schulen und Kitas geschlossen haben, Mensch, da sind sie ja wenigstens mit der ganzen Familie vereint zu Hause. Was Besseres kann ihnen doch eigentlich gar nicht passieren. Ja, und Urlaub, vergessen Sie es. Träumen Sie mal schön weiter.
Und so hat sich unsere Kanzlerin also ihre ganz eigenen Gedanken gemacht. Anfang der Woche soll das gewesen sein und es wurde dann also geleakt. Warum können wir das Reisen nicht verbieten? Das hat die Kanzlerin laut Medienberichten in einer internen Schaltkonferenz mit den CDU-Ministerpräsidenten gefragt. Ihr gehe es gegen den Strich, dass sie auf diese Frage in der Vergangenheit immer wieder, Zitat, die auf ehemalige DDR-Bürger gemünzte Antwort bekommen, dass wir ein freies Land sind.
Naja gut, daran haben ja immer mehr Leute im Moment Zweifel, dass es sich dabei wirklich noch um ein freies Land handelt. Aber darum lautet ja jetzt auch der Plan der Bundeskanzlerin, den Flugverkehr in Deutschland so massiv auszudünnen, dass man quasi kaum mehr fliegen kann. Deshalb, so Merkel, werde sie zusammen mit Innenminister Horst Seehofer prüfen, wie man das Reisen so, Zitat, unattraktiv und unbequem machen kann, wie nur irgend möglich.
Ja, B117 ist das Stichwort. Mm. B117 und die ganzen anderen Mutationen. Also ich meine, es gibt über 100. Könnt ihr nicht bitte alle durch die Medien jagen? Vergesst es bitte mit B117. Denn ich schaue mir mit Argusaugen die Infektionszahlen, positiven Testzahlen aus Irland und UK an. Mm. Und ich finde einfach nichts. Sie gehen zurück und zwar massiv. Also die haben dort auch harte Lockdowns. Aber B117 spielt da keine große Rolle. Schauen Sie mal, heute ist Mittwoch, also der Stand der positiven Testzahlen, die aus Irland gemeldet werden, mittlerweile unter 1000. Es mag ja sein, dass dieses B117 sich sehr viel schneller verbreitet als der sogenannte Wildtyp. Es mag ja auch sein, dass man vielleicht da schneller sterben kann. Aber zeigt uns doch mal, dass dieses B117 nicht in den Griff zu kriegen ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die haben ihren Lockdown und auf einmal existiert es quasi nicht mehr. Aber dennoch wird B117 permanent ins Felde geführt. Und zwar von jedem als die große Gefahr, die jetzt hier gerade in Deutschland grassiert. Mhm. Warte, Pulverfass war das Wort.
Pulverfass.
Richtig. Frau Dr. Merkel, soll ich mal sagen, was ein Pulverfass ist? Ein Pulverfass ist der Herr Golme, wenn er 2 Jahre nicht in den Urlaub darf. Ja, das ist ein Pulverfass. Und wisst ihr was? Ich hab's wirklich leicht. Ich hab's leicht, ja? Also ich habe meine Arbeit nicht verloren. Im Gegenteil, ich habe sogar mehr Arbeit. Mhm. Ich bin auch nicht zu Hause. Ich muss nicht von zu Hause aus arbeiten. Ich habe auch keine plärrenden Kinder, die mich nerven, während ich versuche zu arbeiten. Und die versuchen, in den Lernraum zu kommen. Lernraum Berlin funktioniert seit 4 Wochen schon nicht.
Die Online-Plattform,
ja. Es ist ein Hohn. Es ist ein Hohn, was hier passiert. Mhm. Und dann sagt die Kanzlerin, haben wir hier gut gemacht, haben wir da gut gemacht. Gut, Digitalisierung, da ist noch ein bisschen Potenzial. Ja, das Neuland ist noch nicht genug erforscht.
Aber wie will denn jetzt die Kanzlerin zum Beispiel es durchsetzen, dass das Reisen noch unbequemer und, wie hat sie gesagt, unattraktiver
Also mir hat es ja schon gereicht. Mhm. Ich bin letztes Jahr nicht gereist und das lag an vielen Dingen, unter anderem, weil ich keine Lust habe, mir ständig irgendwas in den Rachen zu stecken zu lassen und das gleiche Ding danach auch noch in die Nase einführen zu lassen. Und zwar so ein Ding, ich habe noch nie einen Corona-Test gemacht, aber die einen sagen, es ist sehr unangenehm, die anderen sagen, es ist unangenehm, die anderen sagen, ich habe es nicht gemerkt, dann sagt die, ich habe es falsch gemacht.
Mhm.
Also, du hast den... Soll ich dir das mal einführen? Gib mir doch mal einen Gegenstand. Wir haben keinen Gegenstand, der lang genug ist wie ein Teststäbchen.
Würde ich dir nicht geben.
Der geht bis hier. Bis hier geht dieser. Ja. Hatte ich keine Lust drauf, ja? Dann hier mit Maske im Flieger und mit den ganzen Leuten. Nee, echt nicht. Und dann am besten auch noch mit Quarantäne. Und Quarantäne ist genau das Stichwort. Mhm. Ja, können wir ja machen. Also das heißt einfach 2-wöchige Quarantäne für alle. Dann mach mal 2 Wochen Urlaub.
Ja, genau. Also nehmen Sie sich direkt schon mal 4 Wochen Urlaub, weil die 2 Wochen müssen Sie hinten drauf noch packen. Natürlich unbezahlt vom Arbeitgeber. Das schreckt natürlich auch schon ab.
Aber es funktioniert ja.
Ja.
Allein schon, ist ja das Merkwürdige. Am Montag kam das aus dieser Konferenz raus und am Dienstag wurde dein Flug gecancelt. War es nicht so?
Ja, exakt. Wir haben Flüge mit EasyJet gebucht, aber wir wissen es auch von Eurowings. Die haben schon ihre Flüge massiv ausgedünnt. Ganz viele, massenweise, reihenweise wurden da Flüge für die nächsten Monate gecancelt, einfach weggestrichen. Ich habe übrigens meine Anfrage an EasyJet gestellt, an die ist auch gar nicht leicht dranzukommen. Die haben eine Pressestelle, die sitzt in London für alle weltweit. Irgendwann bekam ich die Antwort. Man wollte mir aber nicht sagen, wie viele Flüge tatsächlich gecancelt sind und bis wann eigentlich. Die Antwort war bis Sommer. Also im Sommer werde man wieder regulär anbieten. Und das ist auch generell das Bild, was wir gesehen haben. Bis Juni, Juli werden viele reguläre Flüge bereits gestrichen. Und da möchte ich auf den CDU-Politiker Thomas Bareis verweisen. Der hat nämlich auf NTV gesagt, zur Erinnerung, der ist Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Er geht davon aus, dass Reisen in den kommenden 2 bis 3 Monaten nicht denkbar sei. Von ihm.
Ja, für mich war es auch nicht denkbar, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Mittlerweile denke ich mir fast, also ich würde mir auch ein Sauerstoffzelt überziehen, nur um mal hier rauszukommen aus Deutschland. Selbst Professor Homburg macht jetzt weg und ruht sich ein bisschen aus. Aber es ist halt schwierig und es wird ja immer schwieriger, wenn ich nicht fliegen kann. Wo soll ich hin? Und es ist ja ein großer Unterschied, ob ich nicht reisen möchte oder ob ich ausdrücklich nicht reisen kann. Mhm. Es wirkt ja für mich mittlerweile langsam fast schon so, als wenn ich das Land nicht mehr verlassen darf. Ja. Weil wir werden ja auf Neuseeland und Australien zu sprechen kommen. Da komme ich ja ohnehin nicht rein. Aber auch nach Thailand kommen sie ja so gut wie nicht rein. Dann geht es ins Quarantänehotel und dann verbringen sie da 2 Wochen. Wie lange soll mein Urlaub denn sein?
Ja.
Also es ist schon brutal. Und nochmal zur Verdeutlichung, was Urlaub ist. Für uns ist Urlaub Spaß. Für uns ist Urlaub Erlebnisse, Entdecken, aber gucken Sie doch mal ins, ich weiß nicht, ob es das Arbeitsrecht ist oder ob es da ein extra Gesetz für gibt. Eigentlich dient es der Wiederherstellung unserer Arbeitskraft. So ist es nämlich definiert. Ja. Wiederherstellung meiner Arbeitskraft. Wenn ich also im Januar 2 Wochen Neukölln mache, vergessen Sie es.
Tja, ja und vergessen apropos Sie auch es. Nicht Urlaub machen können. Wer vor Corona sowieso schon ein schmales Budget und eine kleine Reisekasse, wenn überhaupt, hatte, für den kommt die Verschärfung natürlich jetzt noch mal mehr dicke. Weil wenn ein Großteil der Flüge gecancelt ist, werden die Flüge, die überhaupt noch da sind oder generell Reiseangebote natürlich massiv teurer werden. Und dann fallen die für viele eben auch schon weg.
Das kannst du doch keinem erzählen, dass sie, überall darfst du dieses und nicht jenes. Mhm. Aber im Flugzeug darfst du nebeneinander sitzen. Gut, dann hast du deine Mund-Nasen-Bedeckung aus, außer wenn du isst. Mhm. Und wenn die Leute essen, dann ist es egal, weil Corona macht auch Pause.
Ja.
Setzt dich hinten ins Backboard und isst dann halt auch dieses geile Flugzeugessen.
Richtig.
Was soll das eigentlich? Also warum haben sie den Fluggesellschaften nicht gesagt, ihr müsst die gleichen Abstände halten wie alle anderen? Mhm. Wie überall sonst. Dann heißt es, die Lüftung ist ja so stark. Da gibt es ja diese tollen Tests, hast du mir erzählt, damals bei RTL. Ja, genau. Gar kein Problem. Ja. Gut, Neuseeland sieht es anders. Da haben sie wohl schon nachgewiesen, dass es im Flieger Infektionen gab. Ansonsten, was ist denn vor dem Abflug? Was ist denn in dem Flughafenbus? Und das ist doch das Problem, was wir haben. Das ist doch das Problem dieser gesamten Regierungspolitik seit einem Jahr. Mhm. Dass sie sagen, da gelten die Regeln, da gelten sie auch, aber da setzen wir sie nicht um. Überhaupt setzen wir sie so gut wie gar nicht um und hier gelten sie nicht. Und keiner versteht, warum. Was? Wie? Flughafenbus? Proppe voll? Was? Wie? Wo? U-Bahn? Proppe voll? Was? Wie? Wo? Demonstration an, oder freier Luft? Mhm. So ein Abstand. Ja. Ey, das unterminiert wirklich jedes Vertrauen. Ja. Ich muss ja bloß das machen, was wir hier machen. Wir leugnen das Virus mit keinem Wort. Haben wir auch keinen Bock drauf, brauchen wir auch nicht machen. Nö. Aber allein dadurch, dass wir sagen, Moment mal. Wie ist denn das eigentlich? Mhm. Wissen da draußen 50.000 Menschen, die Jungs sind auf der richtigen Seite.
Ja, und wenn wir beim Reiseverbot mal schauen, es ist ja eigentlich ein Reiseverbot durch die Hintertür. Es wird offiziell so nicht genannt, noch nicht. Erinnert auch so ein bisschen an die möglicherweise kommende Impfpflicht. Schauen wir mal, was gesagt wird, wenn denn dann mal genug Impfstoff da ist. Erinnern Sie sich an unsere Worte.
Festhalten können wir auf jeden Fall. Viele Fluglinien setzen den regulären Flugverkehr, den sie noch aufrechterhalten haben, bis Ende Juni, Juli aus. Und Frau Merkel will weitere Verschärferungen und von Lockerungen will sie jedenfalls nichts hören, nicht im Februar.
Ja, ihr Tourismusbeauftragter spricht davon, dass bis Pfingsten mindestens kein normaler Urlaub möglich ist.
Und Innenminister Seehofer soll prüfen, wie rechtlich mehr Quarantäne durchgesetzt werden kann. Und ich sag mal, überall ist Eisenhüttenstadt.
Ja, und wenn Sie also dachten, 2020, das war so ein richtig beschissenes Jahr, herzlich willkommen in 2021 und da wird man am Ende mal sehen, nicht nur wirtschaftlich, auch psychisch, was denn dieses Jahr eigentlich mit uns gemacht hat. Das kann noch heiter werden.
Und damit drehen wir jetzt das Covid-Karussell weiter und kommen zu unserem weiteren großen Thema heute. Bei uns im Maßnahmen-Schlussverkauf. Zero Covid und No Covid. Das sind also zwei Ansätze, die wurden in der ersten Welle teilweise auch schon diskutiert. Mhm. In Europa kamen sie aber wirklich nicht zur Umsetzung. Wir blicken heute auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede genau dieser beiden Strategien. Außerdem werden wir Ihnen dann auch typische Befürworter der beiden Strategien vorstellen, denn beide haben prominente Namen. Wir fangen mal damit an. Also, Herr Jopper, Sie beschweren sich ja manchmal über den Lockdown. Mhm. Wieso eigentlich? Den richtigen Lockdown haben Sie doch noch gar nicht erlebt.
Ja, der deutsche Lockdown. Also, nichts Halbes und nichts Ganzes, es sei ja nur ein Shutdown, heißt es. Geschäfte, die würden geschlossen, aber diese Maßnahmen, die würden ja noch lange nicht weit genug gehen, heißt es ebenfalls. Und da sind sich auch die folgenden Initiativen einig. No Covid und Zero Covid. Die wollen nämlich das Virus quasi ausrotten. Vollständig. Man ist sich zwar einig darüber, dass das eigentlich mit der Ausrottung gar nicht möglich ist, aber die Eindämmung, die soll eben ganz viel stärker werden.
Und bevor wir jetzt so richtig schön in Medias Res gehen, was wer will, lassen wir doch die Chefin nochmal zu Wort kommen. Also nach diesen Strategien, vor allem nach No-Covid, wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel auch in der vergangenen Woche befragt. Es war auf der Bundespressekonferenz und die Antwort der Kanzlerin hat durchaus für Aufsehen gesorgt. Hier kommt ein Auszug.
Und dann kommt die Politik, die abwägen muss. Wenn ich doch denke, ich könnte die Kontaktnachverfolgung schaffen, lasse ich jetzt weitere 3 Wochen ganz harte Restriktionen zu, um unter diese 10 zu kommen oder nicht. Und das muss politisch diskutiert werden. Wir haben jetzt gesagt, Kontaktnachverfolgung ist für uns der Punkt. Aber wir müssen im Kopf haben, ich habe mir die Kurven vom Herbst nochmal angeguckt, als wir einmal bei 25 waren, hat es noch 10 Tage gedauert ungefähr. Ich will jetzt nicht sagen 11 oder 12 oder 9, 10 Tage. Bevor wir bei 50 waren.
Ich habe diese Pressekonferenz live gesehen und ich war ein kleines bisschen verwirrt. Wie war das denn jetzt genau? War die Kanzlerin also am 21. Januar eine Befürworterin von No-Covid? Sie wirkte für mich einerseits so, als wenn sie daran zweifelt, diese Maßnahmen weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, dann aber wiederum hat sie ja quasi darauf hingewiesen, wie schnell wir von 25 auf 50 gekommen seien. Und spätestens nach ihrer Äußerung Anfang der Woche, da scheint ja klar, No-Covid ist in Deutschland auf dem Vormarsch.
Kommen wir erstmal von No-Covid zu Zero-Covid. Wir beginnen mit Zero-Covid und wir nennen das die Promi-Variante. Hm. Es ist nicht der Weg der Wissenschaft. Es ist der Weg des politischen Klassenkampfes. Zero-Covid ist ein Kampfbegriff, hinter dem sich unterschiedliche Größen aus der Twitter-Blase versammelt haben. Also, sie haben eins gemeinsam. Sie haben eine ordentliche Reichweite, sie haben einen Namen. Sie sind bestens vernetzt in linke und teils linksextreme Milieus.
Also nachzulesen ist das auf der Internetseite zero-covid.org. Hier sind auch etliche Erstunterzeichner und Erstunterzeichnerinnen aufgeführt. Ganz vorne mit dabei der erste Promi, Georg Restle, Redaktionsleiter von ARD Monitor.
Das musst du erstmal wirken lassen. Lass den Namen einfach stehen. Ja. Restle.
Dann haben wir Margarete Stokowski. Sie ist feministische Autorin, unter anderem für den Spiegel. Dann haben wir Hengame Jacobi-Farah. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Nicht falsch genug.
Naja, sie ärgert sich,
sie ärgert sich sehr, wenn man ihren Namen falsch ausspricht.
Dann sage ich Hengame Yahubi-Farah. Sie ist Journalistin. Sie hatte vor Monaten auch diese Satire geschrieben, in der sie fantasierte, dass deutsche Journalisten selbst auf der Müllkippe keinen geeigneten Platz finden würden.
Dann haben wir weitere linke oder ins linksextreme Milieu vernetzte Aktivisten wie Mario Sixtus, Natascha Strobel. Dann gibt es da einige Berufsantirassisten, Berufsaktivisten, Flüchtlingsinitiativen und eigentlich der größte Promi, der mir da untergekommen ist, Luisa Neubauer.
Ach, das deutsche Gesicht von unserer, wo sind die eigentlich?
Bonus Fridays for Future. Teams
von Lufthansa oder was?
Ja,
das ist... Fridays for Future, ja, richtig.
Richtig,
ja. Nun gut, im Moment auch sehr viel dann eben auf Twitter anstatt auf der Straße unterwegs. So ist es. Ja, also Zero Covid ist eben ultralinke Politik. Die Initiative, die fordert nicht nur eine Eindämmung auf null. Alle europäischen Länder sollten da eben schnell und gleichzeitig handeln. Also Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen und Schulen dicht, komplett. Finanziert werden soll das mit einem Rettungspaket und bezahlt werden soll das durch so wörtlich den enormen Reichtum, den sich einige wenige Vermögende angeeignet haben. Damit seien nämlich alle Maßnahmen problemlos finanzierbar.
Es geht also um das große Ganze. Es geht um Umverteilung, es geht um Enteignung von Wohlhabenden, die sich das Vermögen angeeignet haben. Das klingt ja schon fast strafrechtlich relevant. Da könnte ich auch fast sagen, dass Leute wie Neubauer, Jacobi-Farah oder Restle sich den Meinungsdiskurs in Deutschland angeeignet haben. Also es geht um Hilfe für geflüchtete Menschen, es geht um Impfstoffe, die staatlich finanziert werden sollen und dann auch ohne Profitinteressen abgegeben werden. Dann beispielsweise sollte auch so ein Geschäftsgeheimnis wie RNA-Impfstoffe, wie mache ich das eigentlich, das sollte freigegeben werden. Gesundheitsämter sollen mehr Personal und höheres Gehalt bekommen. Also natürlich, wie bei vielen Initiativen, nicht alles ist natürlich linker Kampfbegriff. Vieles kann man unterschreiben.
Ja, 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 absolut. Aber damit ist eigentlich Zero Covid, die Protagonisten dahinter und das Ziel komplett dargestellt. Und damit können wir uns davon auch wieder komplett verabschieden. In dem Zusammenhang, da fällt mir so ein alter Witz aus Brüssel ein. Sitzen Sebastian Kurz, Angela Merkel und Viktor Orban an einem Tisch und suchen eine Einigung. Punkt. Fertig. Wir haben sehr gelacht.
Glauben Sie denn wirklich, dass die Europäische Union gemeinsam Zero Covid in allen deutlich über 20 Mitgliedstaaten vorantreibt und das dann auch noch gegen die Interessen der Menschen mit Geld und gegen die Interessen der Konzerne? Und glauben Sie denn auch wirklich, dass es eine gute Idee ist, wirklich alle Betriebe dicht zu machen? Was bedeutet denn das beispielsweise für die Ersatzteilkette? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben hier einen LKW und der liefert Obst von Spanien nach Deutschland, was im Moment ja deutlich schwerer sein soll als sonst. Mhm. Was ist denn, wenn dem da ein Ersatzteil fehlt? Aber der Mechaniker ist gerade im Homeoffice. Mhm. Also es geht einfach nicht so leicht. Und dass wir danach die Betriebe ohne größere Schwierigkeiten wieder hochfahren, auch schwierig. Da drehen die Leute in der Wirtschaft, glaube ich, zu Recht am Rad.
Ja, ja, absolut. Und damit können wir eben dann auch den Ausflug in dieses Zero-Covid-Wunderland beenden. Und wir blicken mal auf diese No-Covid-Strategie. Neuen Aufwind hat nämlich diese Strategie durch ein Papier vom 18. Januar 2021 bekommen. Da heißt es, eine neue proaktive Zielsetzung für Deutschland zur Bekämpfung von SARS-CoV-2. Das Papier, das stammt von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen, Pädagogik, Medizin, Sozioökologie, Ökonomie, Physik, Politologie, also der Vorwurf, es würden nur Virologen zu Wort kommen, der greift zu kurz. Ja. Aber eine Virologin, die ist mit dabei, sie hat die Kanzlerin und auch die Ministerpräsidenten bereits mehrmals bei Lockdown-Entscheidungen beraten.
Es ist Professor Melanie Brinkmann von der TU Braunschweig. Professor Brinkmann war am 3. November zu Gast bei der Bundespressekonferenz und sie wirkte da schon leicht angefasst.
Und ich bin es ehrlich gesagt etwas leid. Wir haben den Sommer damit verschwendet, darüber zu diskutieren, wie gefährlich ist das eigentlich? Funktionieren eigentlich die PCR-Tests? Ich erzähle doch auch dem Automechaniker nicht, wo der Motor am Auto ist, was er reparieren soll. Ja? Wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich uns klar machen, was wir erreichen wollen. Was sind unsere Ziele?
Die Ziele hat sie nun also formuliert. Aber man muss sagen, das alles passiert nicht erst am 21. Januar, sondern es passierte schon mit etwas Vorlauf. Professor Drosten, die Leopoldina und andere hatten ja Anfang Dezember bereits die letzte Warnung der Wissenschaft formuliert. Drosten, Viola Priesemann, Melanie Brinkmann, die sind in ihren Aussagen in den vergangenen Wochen immer deutlicher geworden. Bis nun die von allen dreien getragene oder auch unterstützte No-Covid-Strategie schriftlich geworden ist. Marcel, Details.
Ja, Moment. Es geht um Donuts. Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas kryptisch, erklären wir Ihnen aber sehr gerne. Es klingt jetzt auch erstmal diese Strategie nach leckeren Süßigkeiten und genauso ist das nämlich auch gemeint. Also No-Covid arbeitet quasi mit Peitsche und Zuckerbrot. Und Professor Drosten, der hat nämlich deutlich gemacht, eine No-Covid-Strategie muss von einer massiven Informationskampagne begleitet werden. Also No-Covid soll die Bevölkerung mitnehmen, sich an den Gaumen heranschmeicheln und begeistern im Kampf gegen das Virus.
Endlich etwas, was wir tun können. Endlich Begeisterung. Endlich was, wo wir dran ziehen können. Also das ist wirklich der Plan. Wir sind beim Donut. Die No-Covid-Leute verweisen auf Australien und die sogenannten Donut-Tage. Das sind Tage, in denen es in den einzelnen Regionen keinen einzigen positiven Test gegeben hat. Die Null sieht dann aus wie ein Donut.
Boah, der riecht so gut. Unsere Regierung soll der Bevölkerung mit dieser Informationskampagne klar machen, wir machen jetzt massive Maßnahmen, wir nehmen euch jetzt für eine gewisse Zeit noch mehr die Grundrechte weg und wir machen das bis der Donut kommt und dann gibt's die Freiheit wieder zurück.
Australien hat es vorgemacht. Neuseeland hat es vorgemacht. Diese beiden Länder, irgendwo in Ozeanien, das sind die Sehnsuchtsorte der No-Covid-Befürworter. Australische und neuseeländische Wissenschaftler seien auch bereit, uns dabei zu beraten, so hört man.
Mhm. Alles beginnt da nämlich mit einem Lockdown bis zu einer Inzidenz von unter 10. Es kommt also erstmal Stufe 1, Verlassen des Hauses nur mit triftigem Grund. Ein Besucher zu Hause, 5 Personen im Freien, Kitas geöffnet.
Wir haben Ihnen das hier auch eingeblendet, weil wir nicht auf jedes Detail eingehen. Mhm. Dann bei einer Inzidenz unter 5 treten wir in Stufe 2 ein. Das heißt, keine Ausgangssperre mehr. Das finde ich sehr interessant. Das bedeutet ja, dass es in Stufe 1 die Ausgangssperre gegeben hat. Merken wir uns. Mhm. Öffentliche Versammlung bis 10 Personen draußen. Das bedeutet ja auch, dass es in der Stufe davor ein Demonstrationsverbot gegeben haben muss und dass es in dieser Stufe dann eine Demonstration mit 10 Personen werden darf. Das dauert dann 2 Wochen und damit soll man dann eine Inzidenz von 0 erreichen.
Ja, von 0. Aber damit noch nicht genug. Es folgt Stufe 3. Öffentliche Versammlungen werden dann bis 50 Personen zugelassen, also kann man da mit 50 Personen demonstrieren. Und wenn diese Stufe gemeistert wird, dann sind wir auf dem Weg in die sogenannte grüne Zone.
Die grüne Zone, da ist sie. Das bedeutet 4 Wochen Donut-Tage in Folge, 4 Wochen lang eine Inzidenz von 0. Jetzt gibt es keine Beschränkung mehr für Versammlungen, keine Beschränkung mehr für Treffen zu Hause. Die Schulen sind übrigens in den Stufen davor schon gestaffelt, teilweise in den Präsenzunterricht übergegangen. Erst in der Grünzone sollen die Menschen dann schrittweise auch zurück an den Arbeitsplatz. Vorher galt Homeoffice womöglich.
In der grünen Zone soll außerdem ein Freitesten bei vielen besuchten Einrichtungen erfolgen. Sollte es dann doch wieder neue Fälle geben, werden die Maßnahmen sofort wieder angezogen. Im australischen Staat Victoria beispielsweise, da gab es vor kurzem einen ganz schnellen 3-Tages-Lockdown, bis Infektionsketten dann wieder nachverfolgt waren. Bei den deutschen Gesundheitsämtern würde das wahrscheinlich ein kurzer 3-Wochen-Lockdown sein, mindestens.
Also, Sie meinen es ja gut mit uns. Sie wollen ja gar nichts Böses, ganz im Gegenteil. Sie wollen nur unser Bestes. Und das verdeutlicht auch die Strategin Viola Priesemann. Sie ist selber Physikerin am Max-Planck-Institut Göttingen.
Wenn wir es hart und kurz machen, oder wenn wir es hart machen, dann können wir es kurz machen und dann sind wir auch schnell durch dieses Problem.
Hart und kurz, der australische Lockdown hat 111 Tage gedauert.
Ja, herrlich. Also, Entschuldigung, ich konnte nicht anders. Kein ständiger Lockdown, sondern eine klare Perspektive. Die Menschen sollen also motiviert werden. Gemeinsam schaffen wir das. Ein neuer Enthusiasmus im Kampf gegen das Coronavirus. Weniger Todesopfer, weniger Long-Covid-Fälle, weniger Schaden für die Wirtschaft. No-Covid klingt also wie die, ich sag jetzt mal, eierlegende Wollmilchsau. Und darum stellt sich ja die Frage, warum sind wir da nicht sofort drauf gekommen?
Weil es halt auch Gegenargumente dagegen gibt.
Ach!
Ist gar nicht aufgefallen bei den Maßnahmen, die wir vorgelesen haben. Also, wir hören erstmal rein, was Heribert Prantl zu sagen hat. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, nicht irgendein Journalist. Er war über 9 Jahre in der Chefredaktion. 8 Jahre. Er hat mehrere Journalistenpreise gewonnen. Er ist wirklich eine richtige Nummer in der deutschen Journalistenszene. Und er war bei Servus TV und er klang da so ganz und gar nicht begeistert.
Die Leichtfertigkeit, mit der sie die Grundrechte wegschieben und sagen, die Grundrechte weg und alles läuft besser, die entsetzt mich richtig. Und die macht mir zum ersten Mal in meinen 33 Journalistenjahren richtig Angst. Die Art und Weise, wie Expertengremien, zu denen Sie gehören mit dem Null-Covid-Zeugs, Grundrechte wegschieben, ist für mich ein Desaster, eine Katastrophe.
Also was uns bei der Recherche aufgefallen ist, von der No-Covid-Allianz, da wird eigentlich gar nicht eindeutig gesagt, wie genau sie jetzt tatsächlich all das erreichen wollen. Auf Nachfrage nach Ausgangssperren, da wird ganz schnell an die Politik verwiesen. Ohne Details wird da dann auf den australischen Erfolg verwiesen. Was diese Maßnahmen konkret heißen, kommt nur mit diesem Nebenwort Freitesten vor.
Und das ist das, was mir so komplett auf den Zeiger geht. Was meinen Sie denn konkret? Und dann sollen Sie es doch bitte aussprechen. Sollen Sie doch einfach sagen, also noch ein Wort zum Thema kurz oder lang. In Australien ging er 111 Tage. Ja? Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ach so 3-4 Wochen, das entspricht ja schon gar nicht der Strategie, die da steht. Da reden wir ja schon über mehrere Monate. Ja. Es geht ja also um mehrere Monate. Und was meinen Sie denn? Absolutes Demonstrationsverbot? Ist es das, was Sie meinen? Und glauben Sie wirklich, dass Sie damit diese Spaltung der Gesellschaft wieder kitten können? Dass es besser wird, dass wir uns hinter einem gemeinsamen Ziel versammeln, wenn wir anderer Meinung sind, auf die Straße gehen dürfen? Mhm. Das war einer der entscheidenden Fehler des ersten Lockdowns. Bin ich bis heute fest überzeugt. Mhm. Also, wo es keine Versammlung geben darf, da dürfte es ja dann auch keine Demonstration geben. Und was bedeutet es denn wirklich? Heißt es Ausgangssperre? Wollen wir das riskieren? Haben nicht die Kids aus Holland euch deutlich genug gemacht, was sie davon halten? Und wie wäre es denn mit den Kids in Deutschland? Würden die ähnlich reagieren? Mhm. Wollt ihr das wirklich ausprobieren? Ich bin sehr gespannt, wann die Regierung der Niederlande da eine Kursänderung macht. Mhm. Aber was bedeutet das noch? Grüne Zone.
Ja.
Du hast jetzt eine grüne Zone geschaffen. Mhm. Aber da darf ja kein anderer rein. Ist diese grüne Zone dann ein Landkreis?
Mhm.
Und was machen wir, um zu kontrollieren, dass da keiner raus, keiner reingeht? Polizei an den Grenzen von Landkreisen, Polizei überall, Schlagbäume. Wie machen wir es? Ja. Wo steht's denn?
Oder dann eben freitesten. Stehen dann Testzentren außen rum und so eine grüne Zone? Müssen die dann verlagert werden, wenn grüne Zonen größer werden? Was machen vor allem auch Berufspendler zum Beispiel bei diesen grünen Zonen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und Infos dazu kriegen wir nämlich auch nicht.
Wie wollen Prisemann, Merkel, Brinkmann und Drosten, wie wollen sie denn die Quarantäne kontrollieren? Wir hören es ja immer häufiger, die Quarantäne muss ja kontrolliert werden.
Ja.
Okay, ist eine Forderung, dann lass uns mal überlegen, was da eigentlich hintersteht. Was könnte hinter No-Covid tatsächlich stehen? Und da fällt mir der Kollege Prantl ein, der sich eben geäußert hat. Mhm. Heißt es denn nicht vielleicht, dass wir über eine Strategie sprechen, die eine Mischstrategie aus der neuseeländischen, australischen, chinesischen, russischen ist?
Mhm.
Und was würde das beispielsweise bedeuten? Also wie die Chinesen mit der Quarantäne und dem Zuhausebleiben umgegangen ist, das ist ja hinreichend bekannt. Mhm. Die Australier haben es aber ganz ähnlich gemacht. Da gab es einen kleinen Umkreis, den sie nicht verlassen durften. Und wenn sie verlassen durften, dann wurden sie von der Polizei angehalten.
Ja.
So, Demonstrationen waren dort auch nicht möglich. In Neuseeland war es ebenfalls Polizeikontrollen an jeder Ecke. Und ja, aus Russland hat unser Chef uns das erzählt. Da gibt es verpflichtende Apps, die man installiert. Und dann musst du zufällig 3-mal am Tag ein Selfie machen, um zu beweisen, dass du in der Quarantäne bist. Das kann man ja alles wollen. Das kann man ja alles fordern. Aber dann sagt es uns doch bitte. Und tut nicht so, als wenn das hier eine menschliche, ganz normale Strategie wäre, die uns vielleicht dann aus dieser Krise führt.
Du hast mir vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Videoschnipsel geschickt. Den wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Das ist Professor Christoph Lüttke. Der ist Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Der ist Ökonom und Wirtschaftsethiker. Und er sagt, die No-Covid-Fraktion habe sich komplett verrannt.
Hier zu diesem Vorwurf, denn ich glaube in der Tat, dass diese Zero-Covid-Kampagne zum einen völlig illusorisch ist. Wir können diese Inzidenzen, die da erwartet und gefordert werden, im Winter nicht erreichen.
No-Covid, also die beste Strategie gegen das Virus, oder ist das der Holzweg der Wissenschaftler? Professor Lüttke meint, das ist bei uns einfach nicht möglich. Aber andere haben es doch auch geschafft.
Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst, weil geschafft haben, da sollen es ja eben Australien und Neuseeland. Hier ist mal für Sie die Weltkarte. Die beiden, die liegen da ungefähr hier. Da ist sonst nichts als Wasser. Also die lassen so gut wie niemanden einreisen, selbst Staatsbürger. Die kommen kaum noch in diese Länder rein. Sie müssen erst bewachte Quarantänehotels beziehen. Das sind also jetzt Australien und Neuseeland und ihr Erfolg. Der US-amerikanische Physiker Jeneer Bar-Yam, der wird gerne als Vater dieser Strategie genannt. Und der twitterte vergangene Woche Folgendes. Wir haben derzeit 27 Länder auf unserer Gewinnerliste. Sie melden sehr wenige Fälle. Wir hoffen, diese Liste wird größer.
Ich bin so unendlich froh, dass ich diesen Tweet entdeckt habe. Und der wurde auch von einem deutschen No-Covid-Befürworter geteilt. Mhm. Schauen wir uns doch mal diese 27 Gewinner genauer an. St. Kitts und Nevis, die Salomonen, Osttimor, Marshallinseln, Mauritius, Vatikanstadt, Barbados, Fidschi, Dominika, Djibouti, Bahamas, Bhutan, Samoa, San Marino und, ach ja, Somalia. Damit haben wir schon mehr als die Hälfte dieser 27 Vorbildländer genannt. Marcel, bist du überzeugt?
Ja, total. Also diese Namen, diese Länder, also teilweise kenne ich die nicht, teilweise könnten Sie bestimmt nicht sagen, wo die jetzt auf der Weltkarte zu finden sind. Und das sind auch teilweise klitzekleine Inselstaaten. Diese Länder, die haben eins gemeinsam, dass die sowas wie Winter eigentlich nicht kennen und sich das Leben dort größtenteils draußen abspielt. Also ein Vergleich mit Bedingungen in Deutschland oder mit Ländern in der Europäischen Union und Europa, den kann man überhaupt nicht ziehen.
Finde ich aber unfair. Also ich war schon oft auf Barbados und jedes Mal habe ich mir den Schnupfen meines Lebens geholt.
Ah,
war fürchterlich.
Klimaanlage im Flugzeug.
Okay, es sind ja auch weitestgehend klitzekleine Länder. Aber Somalia. Somalia hat immerhin über 16 Millionen Einwohner und hat Binnengrenzen zu Kenia und Äthiopien. Wenn die also kein Corona haben, vielleicht wäre das ja das Vorbild für Deutschland.
Ja, kein Covid, das kann aber übrigens jeder einfach nicht testen. Also laut dem Portal Worldometer hat man in Somalia rund 4.700 positive Tests bisher gemacht. Aber wie viele Tests wurden denn eigentlich insgesamt durchgeführt? Das ist völlig unbekannt. Für alle Staaten der EU, da gibt es selbstverständlich Daten darüber, für Somalia nicht.
Das Corona-Wunderland Somalia. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Seite zu Somalia. Reisende haben eine hohe Gefahr, Opfer von Terror zu werden. Erhebliche Gefahr durch Kampfhandlungen oder Piraterie. Im gesamten Land gibt es das Risiko von Landminen. Bewaffnete Auseinandersetzungen. Im ganzen Land herrscht ein erhebliches Risiko von Entführungen. Aber die gute Nachricht, Corona haben die nicht.
Also mal ein kurzer Zwischenstand. Der vermeintliche Erfinder der No-Covid-Strategie spricht von 27 Ländern, die auf einem guten Weg sind. Mehr als die Hälfte fällt aus klar erkennbaren Gründen raus. Kurzer Blick nochmal nach Laos, hat sich da ja auch wieder gefunden. Dort wurden statistisch gesehen 14.000 Menschen von 1 Million getestet. Zum Vergleich, in Großbritannien waren es statistisch gesehen 1 Million von 1 Million.
Genannt wird auch Kambodscha. Hier sind es 23.000 Tests auf 1 Million Einwohner. Also, mal Entschuldigung, das sind also ernsthaft Länder, die auf der Gewinnerliste dieses Wissenschaftlers stehen. Entschuldigung, Wissenschaftler, wo habe ich seinen Namen? Physiker Jeneer Bar-Yam. Ist das ein Wissenschaftler oder nennt man sowas heutzutage Schwurbler?
Ja,
Ja, gute Frage. Wo ich übrigens gerade Physiker.
Ja, der Covid-19,
der No-Covid-Strategie. Vielleicht Vater im Geiste mit Angela Merkel, der Physikerin, man weiß es nicht. Und bei Systemwissenschaftler denke ich sofort an Herrn Drosten, der sich ja zuletzt auch wieder fein mit Krawatte in der Bundespressekonferenz gezeigt hat. Ja, da könnte man eventuell Bruder und Schwester im Geiste werden, wenn ich mir das so anschaue.
Ja, aber ein Systemwissenschaftler ist was anderes als ein systemrelevanter Wissenschaftler. Drosten ist Letzteres.
Stimmt.
Okay, also, ich glaube, wir haben das jetzt ausreichend dargestellt. Ich glaube, es ist ungefähr klar geworden, was Zero-Covid und was No-Covid bedeutet. Jetzt kommen wir aber zur Diskussion. Haben wir uns extra aufgeschrieben und die möchte ich jetzt durchaus auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit trotzdem noch mit dir führen. Mhm. Also, bitte. Das mache ich immer. Dann guckt er mich an und dann fange ich wieder an.
Ja. Nein, also diese Zero-Covid- und No-Covid-Geschichten sind natürlich schon sehr interessant. Das Erstere, was wir ja beschrieben haben, hat ja im Moment nur so viel Erfolg, weil eben so viele Prominente mit großer Reichweite auf Twitter das nach vorne treiben. Und Sie kennen die besagten Twitter-Blasen, die wir auch Ihnen immer wieder beschreiben. Auf Facebook gibt es natürlich Ähnliches. Wenn da mal irgendein Gedanke eingepflanzt ist, dann erhebt man sich moralisch über die anderen und sagt, das hier, das ist das Prinzip, was auf jeden Fall befolgt werden muss. Und das ist mir ja noch viel unlieberer als das andere. Beim Zweiteren allerdings habe ich so die Befürchtung, dass Politik daran Gefallen finden wird.
Das ist ja auch die Tendenz, in die es geht. Mhm. Also Dr. Merkel klang ja so, als wenn sie selber den Lockdown gar nicht unbedingt verlängern möchte und verwies darauf, dass das jetzt debattiert werden muss. Das ist eine Entscheidung der Politik. Und übrigens, wenn sie es entscheiden würde, dann würde es verlängert werden. Davon gehen wir jedenfalls aus. Mhm. Aber da stehen ja noch die Landesministerpräsidenten im Weg, unter anderem Herr Günther aus Schleswig-Holstein. Ja. Der hat nämlich schon ein Öffnungsszenario erstellt und das soll ab dem 15. Februar gelten. Und es steht schon schwarz auf weiß. Mhm. Da sind übrigens auch Stufen verzeichnet. Da gibt es auch Inzidenzen, wo, wann, was passiert. Also geht auch in die Richtung, dass man mal einen Weg aus der Pandemie aufzeigt und den Menschen klar macht, das passiert dann. Mhm. Wird ja schon ewig diskutiert, aber ist ja so im Grunde genommen nicht gekommen. Was mir aber auffällt, also dieser australische Hard-Lockdown ging 111 Tage und der war wirklich hart. Ja. Jetzt haben sie dort aber gerade kein Problem mit dem Coronavirus. Der deutsche Lockdown vom 3. November geht bis zum 15. Februar. Rechnen Sie mal nach, wie lang das ist und Sie werden fast genau auf 111 Tage kommen. Mhm. Und danach werden wir trotzdem noch dieses Problem haben. Also Sie merken, in welche Richtung ich jetzt argumentiere. Ich argumentiere in die Richtung, dass der Lockdown, den wir jetzt gehabt haben, nicht das gebracht hat, was die Politik sich gewünscht hat, weil wir am 14. Februar vielleicht bei einer Inzidenz von 50 landen. Mhm. Aber danach geht Frau Merkel davon aus, dass es sofort wieder hochgehen wird.
Ja, ich sehe das Problem allerdings an einer ganz anderen Stelle. Abgesehen davon, dass Australien, wie wir es gesagt haben, eine Insel ist, abschottbarer ist und so weiter. Und auf dem Land natürlich ganz anders ein Lockdown da verteilt und kontrolliert wurde, wie in den großen Städten. Ich sehe das Problem an einer ganz anderen Stelle und das haben wir auch immer wieder erwähnt. Wie kann es denn bitte schön sein, dass beispielhaft für die Corona-Strategie dieser Bundesregierung eine CDU ihren Parteitag in die sogenannte zweite Welle, die sie selbst angekündigt hat, legt und dann völlig davon überrascht ist, dass diese zweite Welle eintritt und erstmal 3 Monate braucht, sich auf einen digitalen Parteitag einzustellen. Das ist völlig exemplarisch. Und wie kann es sein, dass wir, dass Politiker wie Markus Söder und wie sie alle heißen, schon im Sommer davon gesprochen haben, ich erkenne die zweite Welle, aber in den Gesundheitsämtern, wenn überhaupt die Bundeswehr zur Hilfe geschickt wurde, nicht aufgerüstet wurde, wir immer noch Faxgeräte dort überall stehen haben, da nichts passiert ist. Dass in den Schulen kaum irgendwas passiert ist, dass die von dir besagte Lernplattform überhaupt nicht funktioniert. Dass 2 Drittel der Gesundheitsämter immer noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind und überhaupt nicht vernetzt sind. Das kann doch alles nicht sein. Da ist nichts passiert. Und mittlerweile kommen Gott sei Dank vereinzelt auch Medien wie die vier besagten Mainstream-Medien dahinter und fangen so ganz langsam an, die Regierung dafür mal zu kritisieren.
Unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Aber in der Regierungsdenke musst du trotzdem überlegen, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen?
Ja, was Bundestagswahl.
Was soll denn als nächstes passieren? Du machst jetzt diesen Lockdown und überlegen sich das mal. Das waren jetzt 3 Monate, 111 Tage oder auch ein Vierteljahr. Mhm. Ein Vierteljahr mit geschlossenen Restaurants und dann nochmal einige Monate mit geschlossenen Geschäften. Alles geht hier vor den Hund. Und alles, was wir über Jahre aufgebaut haben, ist für die Katz, wenn du das so weitermachst, wie sie es jetzt gemacht haben. Und die einzige Strategie, die ihnen einfällt, und das sagt übrigens nicht nur Kretschmann, das sagt auch Kubicki, das sagen sie alle, die Strategie ist die Impfung. Und wenn die Impfung nicht hinhaut, wenn sie den Stoff nicht rankriegen oder wenn er dann nicht hilft, nicht ausreichend hilft, die Herstellerangaben, diese wunderbaren Himmelsversprechen gar nicht zutreffen, was passiert dann? Dann kannst du doch diesen Lockdown mit diesen enormen Kosten für die Wirtschaft nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass es, wenn der Impfstoff nicht so funktioniert, wie sich das vorstellt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Richtung Schweden oder Richtung Australien. Da glaube ich nicht, dass sie Richtung Schweden gehen.
Ja, richtig.
Das ist meine Sorge.
Ja, ich habe in dieser Woche noch ein Interview mit Hendrik Streeck gesehen. Sie können den mögen, Sie können ihn auch nicht mögen. Ich unterschreibe auch nicht alles, was er sagt. Aber was er explizit sagt, ist, dass er völlig vermisst, eben diese besagte Langzeitstrategie. Dass im Moment alles auf den Impfstoff ausgerichtet ist, dass wenn irgendwo mal Inzidenzen, die ja auch politisch gesetzt sind, aus dem Boden kommen, dass die mit dem Rasenmäher politisch drüber gehen, anstatt mit dem Skalpell mal hier und da, wo es denn wirklich entsteht, anzusetzen. Und dass wir überhaupt nicht wissen, wo wir denn eigentlich nächstes Jahr hinwollen. Also in den Köpfen der Politiker sind wir nächstes Jahr alle durchgeimpft. Aber was, wenn A, nicht genug Impfstoff da ist, wenn B, sich gar nicht jeder impfen lassen möchte? Wo sind wir denn dann?
Und damit kommen wir zu unserem dritten Thema, AstraZeneca und der Impfstoff. Wer wusste eigentlich was? Nee, machen wir jetzt nicht, aber nur mal eine Bemerkung. Ist total toll, die EU-Parlamentarier können jetzt den Vertrag zwischen AstraZeneca und der Europäischen Kommission einsehen.
Oi.
Aber halt nicht lesen.
Ja, ach,
ist ja alles geschwärzt. Weiß keiner, wann da was geliefert werden soll.
Aber hat ja jetzt auch ein Krisentreffen mit der EU gegeben. Also man hat eingesehen, da ist eine Krise mit AstraZeneca.
Man warnt AstraZeneca vor einem Image-Schaden. Warnen Sie mal einen Pharmakonzern von einem Image-Schaden.
Okay, ja.
Wenn man sagen würde, Viagra macht keine Stange, das wäre ein Image-Schaden, aber nicht, dass du von Pfizer hier nicht die Europäer ausreichend belieferst. Das geht Pfizer schön an der Stange vorbei.
Ist richtig.
So.
Kommen wir zum Web-Tipp.
Wenn du möchtest.
Möchtest noch diskutieren. Machen wir am Montag, da kommen wir gleich zu. Wir kommen aber erstmal zum Webtipp. Und geschrieben hat uns da Wolfgang aus Köln. Und der erzählt uns, dass sein Bruder Lothar in der Corona-Krise ja musikalisch mit all diesem Irrsinn fertig werden wollte. Der hat sich damit beschäftigt. Und unser Webtipp, das müssen ja nicht immer große, bekannte YouTuber sein oder irgendwelche riesigen Webseiten oder Apps. Da können ja auch mal die Kleinen zu Wort kommen. Und ich fand das eigentlich ganz sympathisch auf diesem Kanal von Lothar. Der heißt Salty, so wie salzig. Da ist auch nur ein Video, nämlich das.
Okay.
Und das wollen wir Ihnen jetzt ganz gerne mal anspielen, weil ich fand das wirklich sehr beeindruckend, wie er sich damit kreativ auseinandergesetzt hat. Team of Hells, they increase their wells as the time goes by. Try to divide us, no one can hide, but love is what we're missing, standing close to each other, singing and kissing, a world without freedom, a world without choice, a world without a future. Ja, The World Has Changed von Lothar Salzmann. Grüße nach Köln.
Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und machen Sie dem noch eine Freude und suchen Sie das mal bei YouTube, klicken Sie das an. Im Moment sind es, glaube ich, hast du gesagt, 50 Klicks.
Ja, oder 50 Abonnenten und 500 Klicks, irgendwie so ganz weit unten, ja.
Aber stellen Sie sich mal vor, der hätte jetzt am Donnerstagabend auf einmal 500 Klicks mehr. Ich glaube, da würde der Salty sich freuen und Sie hätten da was Gutes gemacht.
So ist es. Ja, und dann kommen wir zum Schreddern. Das überlasse ich heute dir.
Da sind wir fast so harmonisch jetzt aus der Sendung gegangen. Und jetzt kommen wir nochmal zur deutschen Presseagentur, zum Tagesspiegel und zu Ken Jebsen. Also, was war los? Am 22. Januar, vergangene Woche Freitag, hat die deutsche Presseagentur eine Meldung rausgegeben. Haben wir auf dem Ticker, können Sie mal kurz reinschauen, sieht dann so aus. Die Meldung lautet, YouTube sperrt Kanal von Verschwörungserzähler Ken Jebsen endgültig. YouTube hat den Kanal KenFM des Verschwörungserzählers Ken Jebsen endgültig gesperrt. Videos auf dem Kanal KenFM haben gegen unsere Covid-19-Richtlinien verstoßen, teilte ein Sprecher des Google Video Services am Freitag mit.
Jetzt können Sie mal sehen, wie viele deutsche Medien arbeiten. Die deutsche Presseagentur verfasst einen Text und der wird entweder komplett übernommen, wie zum Beispiel in den Radionachrichten, die Sie hören, oder der wird in Nuancen noch etwas, wenn überhaupt möglich, noch etwas stimmungsvoller in Szene gesetzt. Allein Verschwörungserzähler, dieses Wort, hat in so ziemlich jeder Zeitung, in jedem Artikel Einzug gefunden von der dpa.
Ja, und das war unter anderem Berliner Zeitung, das war aber auch heise.de, die ja doch auch manchmal sehr schönen Journalismus betreiben, gerade mit Telepolis, aber da war es überall zu lesen. So, mir ist da aber was ganz Besonderes aufgefallen. In der dpa heißt es, in der neurechten Szene ist der 2011 vom RBB entlassene Journalist Jepsen eine prominente Figur. Neurechte Szene. Wenn er bei Ihnen prominent ist, wissen Sie jetzt, zu welcher Szene Sie gehören. Dann, letzter Satz. YouTube hatte im vergangenen Jahr bereits mehrere rechtsextreme Kanäle gesperrt, darunter auch drei Kanäle der Identitären Bewegung.
Interessantes Band, was Sie da spannen.
Genau. Also hier geht es um Ken Jepsen. Er gehört offensichtlich der neurechten Szene an. Und hinten heißt es dann, dass andere rechtsextreme Kanäle bereits gesperrt wurden. Mhm. Das ließ mich aufhorchen. Und ich schrieb also dem verantwortlichen Redakteur: Sehr geehrter Herr Sowieso, ich habe gerade Ihre Meldung entdeckt. Im Schlusssatz heißt es so und so. Dieser Satz könnte implizieren, dass Sie den YouTube-Kanal KenFM als rechtsextrem klassifizieren. War diese Aussage beabsichtigt? Er hat mir geantwortet: Sehr geehrter Herr Golme, liest du mal vor.
Okay. Sehr geehrter Herr Golme, nein, ich habe KenFM nicht als rechtsextrem bezeichnet. Er wurde von YouTube auch nicht wegen politischer Aussagen gesperrt, sondern nach Angaben des Sprechers wegen Falschinformationen zum Thema Covid. Beste Grüße.
Danke. Also Sie müssen das Urteil selber treffen, ob Sie jetzt meinen, dass er rechtsextrem gesagt hat oder nicht. Aber ich habe noch den Tagesspiegel für Sie.
Ja, der Tagesspiegel.
Der hat die dpa nahezu komplett übernommen, hat die Überschrift geändert. YouTube schmeißt Verschwörungserzähler Ken Jepsen endgültig raus. Und aus dem Neurechte-Szene ist hier rechtsextreme Szene geworden. Mhm. In der rechtsextremen Szene ist der 2011 vom RBB entlassene Journalist eben eine prominente Figur. Schöne Grüße an den Tagesspiegel.
Ja, super Journalismus. Vielen Dank für dieses Beispiel. Da spannen wir auch wieder ganz herrlich den Bogen zum Anfang, wo wir genau solche Arbeiten meinten, als wir sagen, vielen Dank für ein Jahr Corona-Berichterstattung. Nun gut, wir kommen zu den Ankündigungen. Ein paar haben wir nämlich da tatsächlich. Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel und vorbereitet für Sie. Freue ich mich auch selbst sehr drauf, wenn das denn alles fertig ist. Das erste kommt am Samstag.
Ja, ist das hier etwa unser letztes Video? Oder gehen wir auf tube.querdenken-711.de? Also es gibt eine neue Videoplattform, da ist unter anderem auch Ken Jepsen, der sehr bekannt in rechtsextremen Kreisen ist, dabei. Und ich habe eine ganze Weile mit Michael Ballweg drüber gesprochen. Er wird uns erklären, wie das technisch funktioniert, für wen das was ist und was er sich darunter vorstellt. Das kommt am Samstag.
Am Samstag?
Auf YouTube, deswegen vielleicht unser letztes Video.
Wir werden sehen. Am Sonntag, da kommt unser Basta Berlin Spezial aus dem Bundestag. Wie gesagt, da waren Benjamin und ich am Montag, haben so ein bisschen den Reichstagssturm nachgeprobt, allerdings akkreditiert. Und Sie glauben gar nicht, wo man uns da überall hingelassen hat. Völlig unbeobachtet wandern wir durch die Katakomben unter dem Bundestag und sind sogar im Plenarsaal. Das werden Sie dann am Sonntag sehen. Und am kommenden Montag, da haben wir wieder ein bisschen was zu tun.
Auf jeden Fall. Wir machen wieder Basta Berlin live. Also es geht um Ihre Zuschriften und das, was wir dazu zu sagen haben. Wenn Sie ganz konkret was zu dieser Sendung haben, dann schreiben Sie bitte in den Betreff live, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben.
bastaberlin@snanews.de, Betreff live, wenn Sie uns Fragen stellen wollen für die Live-Sendung am kommenden Montag um 18 Uhr hier auf YouTube. Und natürlich können Sie aber dann auch während der Sendung live kommentieren, uns da Fragen stellen. Da sind wir ganz für Sie da.
Ich bin gespannt. Das wird groß. Herzlichen Dank, Marcel Joppa. Mein Name ist Benjamin Golme. Wir sehen uns dann wieder am Donnerstag, den 4. Februar. Ah ja, spätestens.
Auf jeden Fall. So ist es. Bis dahin. Und tschüss.
Ciao.